Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast, und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zu Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Heute mit Spieltag 10, Darmstadt 98. Wir sind endlich wieder wie gewohnt in der altbekannten Dreierkette unterwegs. Heute mit Pascal.
Glück auf.
Kevin, den Rückkehrer.
Come back.
Und mir, Enrico.
Ihr mit eurer Dreierkette. Letzte Woche, weißt du, was du gesagt hast?
Doppelsturm.
Ja. Aber ist ja keine Dreierkette.
Ja, du warst ja nicht da. Ja.
Sollen wir mit zwei Leuten spielen? Ja, aber irgendwo hast du da Murks gemacht. Da hast du gesagt, ich muss mir gleich nochmal anhören, da hast du gesagt, ein Doppelsturm und nicht wie sonst unsere Dreier. Irgendwas war da.
Ja, ja, wir mussten umstrukturieren.
Dann war widersprüchlich.
Wir mussten umstellen.
Nein, da bleibe ich bei. Genau, ich bin zurück.
Taufrisch und fit.
Tolles Spiel gesehen, so wie ihr.
Stimmt.
Frisch, dynamisch.
1:0 Darmstadt geschlagen, Spitzenreiter.
Hey.
Ja, jetzt stehst du wieder eine Woche später da und man hat irgendwie wieder diese Euphorie. Man nimmt diese Welle mit, man freut sich, man ist glücklich, dankbar. Irgendwie wartet man jede Woche darauf, wann verlieren die endlich mal. Also eigentlich ist das schon so. Du wartest irgendwie.
Er hat schon recht.
Das ist so unglaublich, ja. Wenn man die letzten Jahre nimmt.
Absolut.
Auch wenn ich das sehe im Stadion. Ich sitze dann da die letzten, weiß nicht, 15 Minuten oder stehe eigentlich die letzten 15 Minuten da und du hast Angst, dass du dir ein Tor fängst, aber die ist gar nicht berechtigt aus dieser Saison, wenn man das mal ehrlich betrachtet, sondern das ist diese Angst, die du den letzten 2-3 Jahren angesammelt hast, dass du dir irgendwie immer wieder Dinge fängst, wenn du hinten drinne stehst, aber Darmstadt hat im ganzen Spiel nicht eine einzige Torchance gehabt,
Ich bin da voll bei Pascal, also ich habe auch immer so die gewisse Angst. Weil du halt, ob das jetzt gegen Bielefeld war oder gegen Dresden oder auch jetzt wieder das Spiel, das ist halt immer so, fangen wir uns jetzt ein oder nicht? Aber am Ende fangen wir uns keinen.
Und das ist die Angst, die wir uns in den letzten 2 Jahren aufgebaut haben.
Auch, ja.
Da haben wir ja, überleg mal, letztes Jahr haben wir gegen Hannover 1-0 geführt und haben in der, was war das, 83. und 86. das Spiel aus der Hand gegeben oder so.
Oder Darmstadt, bestes Beispiel.
Ja.
Fürs 3-0 letztes Jahr und dann verlieren wir am Ende 5-3.
Aber das sind ja auch immer die Sprichworte, Glück des Tüchtigen. Das ist ja wirklich so. Du hast ja oft dann auch, wenn du wirklich mal so einen Lauf hast, wenn du gut dabei bist, hast du ja auch Entscheidungen, die dann im Zweifel für dich gepfiffen werden, wo man Ball nicht reinfällt. Letzte Woche Doppelhandspiel. Ne? Normalerweise, ja, musst du pfeifen. Nein, weiß ich nicht. Hattet ihr ja ausgiebig dann darüber gesprochen. Aber das sind halt so Dinge, die du dann halt auch bekommst. Ne? So ist halt Glück des Tüchtigen. Ne? So, und dann haben wir gerade auf unserer Seite... Und natürlich ist das alles irgendwo nicht real. Ja, man hat so ganz, das ist ganz komisch, das ist ja, dass wir auf einmal irgendwie jede Woche gewinnen. Aber ich wollte eigentlich das Intro hier mit einem Lied beginnen. Spitzenreiter, hey. Darauf habe ich gewartet, die ganze Zeit.
Ich werde weiterhin, sag ich mal, was das angeht, der Enrico versucht ja jede Woche immer was aus mir rauszulocken, so ein bisschen die Spaßbremse machen, weil ich einfach nicht wahrhaben kann, dass es gerade so unfassbar geil ist. Und was viel erschreckender noch an der ganzen Sache ist, wenn man jetzt mal die ganze Saison einmal ganz schnell Revue passieren lässt. Du fängst an mit Hertha. So ein Spiel, ja, du gewinnst irgendwo verdient. Hertha war da aber, glaube ich, auch grottenschlecht. Dann hast du diese knappen Spiele, diese 50-50 Spiele.
Boah, nach Lautern, da dachte ich jetzt schon, okay.
Du hast diese 50-50 Spiel Bochum, wenn der Elfmeter nicht gehalten wird. Dann sehr viel Spielglück gegen Bielefeld. Aber dann spielst du in Hannover und gewinnst verdient. Vielleicht in der Höhe nicht, aber du gewinnst verdient. Jetzt spielst du gegen Darmstadt und musst am Ende des Tages sogar sagen, der Sieg war sogar noch zu knapp. Du hättest das Spiel normalerweise auch 2-0 gewinnen müssen. Du hättest dich belohnen müssen. Du hattest Chancen gehabt, du hast gut gespielt. Wie gesagt, Darmstadt hat nicht eine einzige Torchance gehabt. Das eine Tor abseits, unsere Abseitsfalle ist nicht das erste Mal dieses Jahr, dass sie so gut zugeschlagen hat. Also, es ist einfach geil. Ich genieße es. Es macht so Spaß, ins Stadion zu gehen oder die Spiele zu schauen. Aber, ich sag mal so, noch 16 Punkte, dann haben wir die Klasse gehalten.
Vielleicht haben wir ja dann nächste Woche, haben wir dann nur noch 13 zu holen. Schauen wir mal. Nee, aber... Was mir halt auch so ein bisschen, oder was ich halt auch gerade gut finde, ist einfach, ich war so ein bisschen satt von diesem Kumpel und Malocher, ne? Also du musst malochen, ja, natürlich, und ja, ist unsere Identifikation des Vereins, und es ist auch wichtig, ne? So, denk an die alten Zeiten mit Jones und Co., ne? Du brauchst aber beides, und momentan haben wir beides, ne? Das beste Beispiel war El Fawzi, wo der den Ball an der Außenlinie abgerätscht, wo der Silla quasi in diese 1-gegen-1 Situation, da wo der sich die vorbeilegt, den Torwart quasi dann anschießt. Da hast du halt von beiden was, ne? Du hast gesehen, Silla hat schon mit dem Auge geguckt, okay, kriegt er den Ball oder nicht, und ist durchgestartet, ne? Heißt, du hast eigentlich gerade eine extrem gute Balance zwischen diesem völlig kranken Reinhauen und nichtsdestotrotz aber auch spielerische Ansätze. Also ich weiß noch, wo die ersten drei Folgen, glaube ich, hier saßen, wo wir gesagt haben, ja, okay, schön und gut, ne? Aber irgendwo fehlt da so ein bisschen die Spielidee. Was wollen wir spielen, was wollen wir machen? Aber da gibt es einen ganz klaren Leitfaden, den man jetzt daraus erkennen kann, so möglichst früh zu treffen. Das hat jetzt in den letzten vier Spielen immer geklappt. Plus die ersten 30 Minuten geisteskrank zu pressen mit teilweise 5, 6 Spielern auf einen Mann. Da gab es ja auch die Szene an der Außenlinie, wo Karaman am eigenen 16er mit, ne,
vier Leuten
irgendwie ins Pressing geht. Ne, und ich glaube, das ist jetzt unsere neue Identität und unsere neue Mentalität einfach.
Ja, jetzt, wo du schon die Namen genannt hast, El Fawzi und Silla, da sind wir schon beim 1-0. Paradetreffer von Muslic praktisch. Ballgewinn, El Fawzi schaltet schnell, der Ball in die Tiefe, Silla 1-0.
Da habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Leider, die Hörer sehen es jetzt leider nicht. Was ich gleich mal gucken kann, ist, ob ich das irgendwie in den Podcast als zweites Bild mit einbauen kann. Jetzt guckt euch mal dieses Bild an. El Fawzi gegen 1, 2, 3, 4. Ja, und ja. Silla gegen 2. Du bist
der Pass
in der Situation 6, 7 orangene Trikots gegen 2 Schalker. Beziehungsweise hier ist noch der dritte, aber gegen 2 Schalker. Und der löst den Pass ja so intelligent aus so einer Drucksituation raus, wo ja Darmstadt dann aktiv gegen den Ball presst. Der Typ ist unmenschlich. Also El Fawzi ist, wie sagt man heute, 10 von 10.
Ja, definitiv 50% der Aktien bei dem Tor, würde ich mal behaupten.
Du hast ja im Prinzip genau das jetzt angesprochen, was ich ja gesagt habe. Du wirst von Spiel zu Spiel besser. Am Anfang haben wir gesagt, wir kloppen den Ball nach vorne und wollen erstmal sicher stehen, aber irgendwie fehlt da vorne so ein bisschen Spielkultur, so ein bisschen Spielwitz. Und mittlerweile hast du einfach einen Plan, und den hatten wir wirklich schon lange nicht mehr so deutlich gesehen. Und auch die Entwicklung, die du von Spiel zu Spiel siehst, das ist wirklich echt beeindruckend, dass du endlich mal einen Plan siehst, der verfolgt wird, wo du auch das Spielermaterial für hast. Und das ist spielerisch phasenweise wirklich gut für Zweitliga-Verhältnisse, muss man einfach so sagen. Und das, ja, ich werde bis zum 30. Spieltag auch nie davon reden, dass Aufstieg oder sonst was.
Ja.
Wie gesagt, auch. Hamburg ist das beste Beispiel, hat 7 Jahre lang gezeigt, dass man mit 15 Punkten Vorsprung den Aufstieg noch verkacken kann. Aber das macht aktuell richtig Spaß. Und auch wenn du jetzt mal irgendwann einen Dämpfer bekommst, ich habe nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft oder dieses ganze Konstrukt irgendwie einbricht, weil egal, was du da hast, du hast keinen Stinkstiefel dabei gerade, der unzufrieden ist mit seinen Einsatzzeiten, du hast keine Unruhen. Es ist einfach gerade wirklich schön. Und auch wenn die Medien mit Biegen und Brechen versuchen, Unruhe reinzubringen, für Woche schafft es ein Miron Muslic, es ist ja nicht mal ein Frank Baumann oder jemand anderes, sondern es ist ein Miron Muslic, der das so gut moderiert und so ruhig und bodenständig und demütig hält. Es macht einfach unfassbar viel Spaß.
Ja, vor allem auch die ganzen Interviews, ne, ob das jetzt bei Sky war, wie Muslic sich präsentiert, der fängt einfach jeden. Das muss man ja mal so sagen. Und ich glaube, die Art und Weise, wie er das Ganze macht, gibt den Recht. Und nicht ohne Grund stehen wir da oben.
Ich will kurz einmal auf die Bremse treten, weil eine Frage habe ich mal an euch. Wir spielen ja, haben wir jetzt gerade hier zu dritt wunderbar analysiert, wir spielen ja ein extrem intensives Spiel. Ein körperlich intensives, ne? Ob es gelaufene Kilometer sind, ob es das Pressing ist, was wir kontinuierlich hochhalten. Ein extrem starkes Konterspiel, Zweikampfhärte. So, das sind ja alles Attribute, die ja dem Körper des Fußballers was abverlangen. So, jetzt brauchen wir bei uns nicht groß über Dreifachbelastung reden, die gibt's noch nicht. Die Frage an euch ist, oder eher gesagt, ich sehe da so eine kleine Gefahr. Wie lange kann man der Mannschaft das zumuten, mit dieser Intensität zu spielen? Du hast natürlich ein paar Spieler draußen sitzen, die du mal immer wieder reinwerfen kannst. Aber nichtsdestotrotz hast du ja dein Chor. So, und der Chor muss stehen und die Mannschaft funktioniert gerade. Nur wie lange kannst du dieser Mannschaft dieses enorme Tempo zumuten?
Ich muss sagen, dass ich mir da gar keine Sorgen mache. Du siehst ja jetzt anhand von Becker, der weggefallen ist, ist meiner Meinung nach eine absolute Stütze. Timo Becker, wohlgemerkt. Bringst Ayhan rein, der adaptiert das super, fügt sich nahtlos in die Mannschaft ein oder in die Startelf ein. Und ich glaube, so wäre das auch auf anderen Positionen. Wenn dann Silla fehlt, hast du vielleicht einen Gummis, der dafür einspringt oder einen Remmert oder wer auch immer. Also ich glaube, dass wir da eigentlich schon ganz gut aufgestellt sind. Und also ich persönlich habe davor keine Angst, dass wir da irgendwie mal Probleme bekommen. Wie siehst du das, Pascal?
Ich sehe in dem Konstrukt oder in der Spielidee von Miron Muslic einen ganz klaren Cut. Bisher ist die Idee 25, 30 Minuten sehr extrem stark pressen und den Gegner so dermaßen unter Druck zu setzen. Das ist natürlich sehr intensiv, das ist natürlich sehr kräftezerrend. Was man aber auch immer wieder sieht, ist, dass sich die Mannschaft danach fallen lässt, sich hinten reinstellt und auf Umschaltmomente wartet. Und dieses Defensivstehen ist schon wieder so kräftesparend, weil wenn du hinten stehst und den Gegner kommen lässt, hast du nicht die weiten Wege. Und ich glaube, selbst wenn du nicht nach 30 Minuten wie jetzt gegen Darmstadt führst oder gegen andere Mannschaften dann schon 2-0 führst, dann wird es diese Umschaltmomente, glaube ich, wieder viel öfter geben als das, was du jetzt machen musst. Ich glaube, das ist so ein Ping-Pong-Spiel zwischen ich greife aggressiv an und gebe Kräfte, geh dann aber auch wieder zurück und spar die Kräfte. Weil wenn du hinten drinne stehst, musst du nur kurze Wege zum Verschieben nehmen. Du hast nicht dieses, ich muss diagonal, ich muss weite Strecken, diese ewig langen Wege, die hast du dann nicht, sondern du stehst hinten kompakt. Und ich glaube, es ist aktuell eine sehr gute Mischung zwischen, ich gebe viel Kraft, geh dann aber wieder zurück und spar meine Kräfte oder ne, regeneriere ein bisschen, um dann wieder Kraft für Gegenstöße zu haben. Natürlich ist es anstrengend. Wir wissen nicht, wie sehr die Mannschaft Konditionen geballert hat in der Vorbereitung. Es gibt aber auch genug andere Mannschaften, die es halt Woche für Woche zeigen. Oder wenn man, weiß ich nicht, die Premier League als Beispiel nimmt, da ist dieser Fußball ja eigentlich gang und gäbe. Und die spielen mehr Spiele als wir. Die haben 2 Pokalwettbewerbe. Und da stellt sich eigentlich nie die Frage, ob die Intensität zu hoch ist oder nicht. Klar, für deutsche Verhältnisse, man sieht nicht so oft diesen überfallaggressiven Fußball. Aber ich glaube, dieses Ping-Pong-Spiel zwischen aggressiv vorne und wieder Kräfte sammeln hinten. Ich glaube, das ist eine gute Mischung, die aktuell sehr gut funktioniert. Was mal interessant zu sehen ist, ist dann, wenn du nicht nach 30 Minuten führst, wie sich das Spiel dann verhält, ne, wenn man dann gegen gute Gegner spielt. Das müsste man vielleicht mal sehen, aber...
Aber haben wir nicht auch gegen Dresden lange Zeit nicht geführt?
Dresden war dann aber auch wieder dieses Kaiserslautern nur umgekehrt. Du hast dann diesen Elfmeter bekommen. Wo du das Tor gemacht hast, hattest aber sonst nicht wirklich Torchancen. Die Spiele liegen mir eigentlich jetzt mittlerweile schon zu weit zurück, wenn ich mir die Entwicklung des Teams angucke. Ich würde jetzt mir so Spiele angucken, stimmt, Bielefeld, Hannover, Darmstadt. Bielefeld war ein Beispiel, du führst früh 2-0 und stehst die ganze Zeit hinten und hast gefühlt keinen Befreiungsschlag. Hannover war, du führst früh 2-0, hast aber immer mal wieder Befreiungsschläge gehabt, trotzdem hatte Hannover Torchancen. Darmstadt, du führst früh nur 1-0, aber Darmstadt hat das ganze Spiel nicht eine einzige Torchance. Du selber musst aber das 2-0 machen. Also dieser Progress, den du in diesem Team, in dem Spielsystem siehst, der ist gerade so immens. Wie gesagt, ich genieße es einfach. Ich kann es gar nicht beschreiben. Für mich ist das alles so unglaubwürdig, was da gerade passiert.
Ja, ich glaube, man kann es auch nur genießen im Moment. Ist eine tolle Momentaufnahme. Hoffentlich bleibt die lange bestehen. Aber Pascal, komm, sind wir mal jetzt ehrlich. Wir haben jetzt 4 Punkte auf Rang 4. Das ist doch schon ein bisschen was.
Die Liga ist dieses Jahr unfassbar ausgeglichen. Und zudem hast du eine Mannschaft wie Elversberg, die du niemals da oben gesehen hättest, die auf einmal da oben auch mitschwimmen. Und klar, wenn du zur Winterpause Erster oder Zweiter bist, dann sollten deine Ambitionen schon irgendwo dahin gehen, auch zu versuchen, da oben zu bleiben. Nichtsdestotrotz, wenn du am Ende der Saison Fünfter wirst, dann ist das im Vergleich zu den letzten Jahren ein so unfassbar geisteskranker Sprung. Jetzt kommt aber meine Angst, die ich so ein bisschen habe. Ein Elfahusi, ein Vitali Becker, vielleicht auch ein Ayhan, wenn das so weitergeht. Das sind Spieler, die wirst du nicht halten können, wenn du in der zweiten Liga bleibst.
100%.
Und das ist der springende Punkt, wo ich sage, ich rede nicht davon, dass wir aufsteigen. Aber eigentlich, wenn du dir die Mannschaft anguckst, wie sie gerade performt, musst du aufsteigen, weil wie willst du dich kontinuierlich verbessern, wie willst du kontinuierlich oben angreifen, wenn du am Ende des Jahres immer wieder deine besten Spieler abgibst und dann hoffen musst, jemanden zu finden, der mindestens gleichwertig ist. Und du wirst keinen Spieler so schnell finden in der zweiten Liga, der gleichwertig LVUSI ist. Das ist nicht möglich. Dieser Typ ist ein unfassbarer Glücksgriff gewesen, den Schalke gemacht hat. Und solche Spieler zu verlieren, das würde so wehtun, vor allem in der Spielidee, die du jetzt gerade hast. Und deswegen sage ich, du musst eigentlich schon aufsteigen. Zusätzlich verdienst du in der ersten Liga mehr Geld, was der Verein einfach braucht. Du kriegst mehr Sponsorengelder. Ja, jetzt kommen die Leute wieder, die Verträge werden teurer, Spieler werden. Ja, bla bla bla. Du kriegst aber mehr Fernsehgelder, du kriegst mehr Sponsorengelder, du hast mehr Einnahmen. Das ist alles in Relation gesehen. Du wirst ja nicht mit dem Aufstieg einen Kader haben wie, keine Ahnung, Bayern, Dortmund, Leverkusen oder so, sondern du wirst einen Kader haben, wo du die Klasse mithalten willst. Und das im Verhältnis zu dem, was du an Mehrgeld machst, du musst einfach aufsteigen, wenn du das jetzt gerade siehst und nicht am nächsten Jahr wieder stehen willst mit einer kompletten oder mit einer halben neuen Mannschaft.
Kevin, jetzt der Ball zu dir. Bist du auch der Meinung, dass wir aufsteigen müssen, um den Kader so beisammen zu halten, wie er aktuell ist?
Das Thema ist, wenn du so überperformst, womit keiner gerechnet hat, dann ja. Weil dann wirst du die Jungs nicht halten können. Vielleicht kannst du den ein oder anderen irgendwie überzeugen, nochmal ein Jahr dran zu hängen. Erinnere dich mal an die Jahre, wo wir zweite Liga spielen mussten, dann nochmal, ne, wo welche geblieben sind. Ich glaube, du wirst den einen oder anderen irgendwie halten können, ne, dass du nochmal einen leicht größeren Vertrag bekommst oder gibst oder wie auch immer. Da bin ich aber bei Pascal, weil das Thema ist, mit welcher Argumentation willst du die Jungs halten? Und das Problem ist halt auch, und was er ja auch richtigerweise gesagt hat, und das ist ja auch bekannt, ne, das ist ja eigentlich ein Prestigebeispiel für den Kader, den wir jetzt haben, weil jedes Jahr immer den besten Spieler abgeben. Und das ist ja das, was ich zu Silla gesagt habe, ne, wo jetzt alle gesagt haben, ja, der geht nicht, wie auch immer. Das Problem ist ja, du musst ja schon so eine Summe bekommen, dass du annähernd einen Spieler wie Silla bekommst. So, und das ist ja das Problem, was du hast und den kriegst du nicht. Und vor allem nicht in der zweiten Liga. Ne? Da musst du dann wieder einen Glücksgriff haben, der dann wieder sich dahin entwickelt. So, und jetzt würde ich einen drauflegen. Wenn wir es wirklich schaffen, aufzusteigen, jetzt reden wir die ganze Folge schon über einen Aufstieg. Wir sind halt Erster. So, das geht nicht anders.
Kann dir keiner verübeln.
So, wenn wir wirklich schaffen, aufzusteigen und jetzt mal so, wenn du mit dem Kader 1-1 in die erste Liga gehen willst, das machst du natürlich nicht, ne? Da justierst du nach und ne, würdest du jeden halten können. Und jetzt spiele ich euch eine Frage zurück. Oder ich kann es auch kurz argumentieren, warum. Weil, ich sag mal jetzt Beispiel so ein LVUSI. So, der wird mit Sicherheit nach der Saison, vielleicht auch schon im Winter, dann ein oder andere Angebot bekommen. Warum, wenn wir ja hochgehen sollten, warum sollte er wechseln? Weil, ich sag mal, da klopft irgendwer an. Das wird kein Bayern sein.
Nimm mal das Heidenheim, wird, Freiburg,
nimm sowas. Solche Vereine, ja. So, dann geht er dahin. Muss sich aber komplett neu beweisen. Bei Schalke ist er im Spiel, im System drin und wird zu 99%
ist ein Schlüsselspieler.
Starten, ist ein Schlüsselspieler. Und ich glaube, du wirst damit den Kader so halten können, wenn du hochgehst. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Wenn wir wirklich jetzt bis zur Winterpause da oben bleiben, Erster, Zweiter, ne, Reichweite, Erste Liga oder Schnupperkurs, Erste Liga, wird Zieler gehen, wenn im Winter ein Angebot kommt wie im Sommer?
Das ist eine schwierige Frage. Silla ist ja nicht der Spielertyp, den Muslic eigentlich haben wollte. Ist ja ein Fakt. Er hat jetzt damit gearbeitet. Silla kommt wieder langsam in Form. Also ich würde behaupten, wenn wir wirklich da oben stehen würden, dann würden die den behalten. Es sei denn, da kommt jetzt ein Angebot von 15 Millionen.
Ich weite die Frage noch kurz aus. Zwei Perspektiven. Einmal, ob Schalke den halten will, hast du ja jetzt beantwortet. Du sagst, ja, die würden den wahrscheinlich halten wollen, weil es funktioniert. Andere Frage, würde der Spieler bleiben wollen?
Da können wir nicht in den Kopf gucken.
Ja, natürlich
also
nicht.
Also ich würde vermuten, dass er, wenn ein Angebot aus der ersten Liga kommt oder sonst irgendwas, dann wird er gehen wollen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, Schalke selbst, wenn kein unmoralisches Angebot kommt, würde Silla nicht verkaufen. Pascal?
Das ist, glaube ich, aktuell ein bisschen schwierig zu beantworten, weil du den Afrika-Cup hast. Und da kann, glaube ich, sehr, sehr vieles passieren.
Wann ist der nochmal?
Der fängt, glaube ich, Mitte, Anfang Dezember an, irgendwie so um den 10. oder so. Also da, im Gespräch sind 1 bis 2 Spiele, die Silla fehlen soll. Der Mulder kennt den Präsident oder irgendwas von Mali sehr gut und möchte, dass der ein bisschen später erst anreist, dass er das Nürnberg-Spiel noch spielen kann und dann nur das Braunschweig-Spiel fehlt. Ja. Und dann ist der weg, bis je nachdem, wie weit Mali halt kommt, ne, sag ich mal, weiß ich nicht, Mitte, Ende Januar oder so. Also der wird schon ein bisschen unterwegs sein.
Ich glaube auch Ende Januar ist es.
Und es, da kann halt sehr viel passieren, ne? Wenn du auf einmal einen richtig geilen Afrika-Cup spielst und da kommt dann, was weiß ich, irgendein englischer Erstligist, der irgendwie unten steht in der Liga, oder ein Zweitligist, der aufsteigen will, und der kommt dann da mit, was weiß ich, 10, 12 Millionen, weil Silla einen geilen Afrika-Cup spielt. Ja, sei mir nicht böse, aber dann musst du das Geld nehmen. Weil das ist der definitiv nicht wert. Das ist dann dieser Winterzuschlag, den du bekommst, aber das ist der nicht wert. Ich finde es schwierig. Was man Muslic wirklich zuguteheißen muss, ist, Silla ist auf keinen Fall der Spieler, den er in seinem System haben will. Was Muslic aber richtig stark macht, ist, damit zu arbeiten, was er hat. Er stellt sich jetzt nicht hin und sagt, alles kacke, ich will aber das und das, sondern der nimmt das, was er hat, und arbeitet damit. Und das macht er richtig gut. Und das Tor gegen Darmstadt ist als Paradebeispiel gewesen, weil Darmstadt hat da hinten Abwehrspieler, die sind alle 2 Meter groß, 1,50 breit. Die holen dir aus der Luft alles weg. Aber das, was Elfausi und Silla da gemacht haben, ist genau das gewesen, Achillessehne der Darmstädter Abwehr. Schnelle Pässe in die Schnittstelle. Da sind behäbige, lange Abwehrspieler, die damit nicht so gut klarkommen. Und das war nicht nur einmal gewesen, sondern da sind ein paar Szenen so gewesen, die gefährlich wurden. Und das zeigt einfach auch, wie gut Muslic mit dem Ganzen umgeht, was er gerade hat. Um deine Frage zu beantworten, ich finde es schwierig. Wenn ein unmoralisches Angebot kommt, musst du, glaube ich, sagen, ja, du musst ihn abgeben. Auf der anderen Seite funktioniert das Team aber gerade so mit Silla ziemlich gut. Und auch wenn er nicht getroffen hat, hat er ja nicht schlecht gespielt. Er hat ja in dem Pressing und so alles gegeben fürs Team. Das hat man ja gesehen, auch wenn die Medien ihn immer wieder nur auf sein Tor reduziert haben. Wenn du oben stehst und das ganze Konstrukt funktioniert und der Spieler jetzt auch nicht irgendwie sagt, er will weg, dann musst du ihn auch nicht verkaufen. Weil warum sollst du ein funktionierendes System jetzt auseinanderreißen in der Hoffnung, dass ein anderer Stürmertyp auf einmal passt? Weil die Mannschaft sich ja jetzt auf diesen Stürmer auch ein bisschen eingestellt hat und das System darauf passt. Neuer Stürmer würde wieder bedeuten, wir müssen den Spieler kennenlernen, wir müssen die Laufwege kennenlernen. Das wird das ganze System, was gerade so funktioniert, glaube ich, auseinanderreißen. Meine Meinung.
Also Fakt ist, du würdest sagen, wenn ein unmoralisches Angebot kommt, würdest du den gehen lassen.
Müssen aber wir leider an Schalke 04.
Wenn wir Stelle. So von 8 Millionen sprechen, wie sieht's dann aus?
8 Millionen ist halt schon sehr unmoralisch, wenn man mal ehrlich ist, ne? Der Typ ist keine Anfang 20 mehr. Ist halt schwierig. Ist halt wirklich schwierig. Ich denke, dadurch, dass der Afrika-Cup ist, ist halt nicht so einfach zu beantworten. Aber was sagst du denn? Du hast die Frage ja gestellt.
Genau, was würdest du machen? Da kommst du uns jetzt nicht davon mit.
Ja, scheiße. Ich wollte eigentlich wieder hören, was ihr sagt, und dann lege ich los.
Klar, bei 15 Millionen sind wir uns einig.
Ich bin da zwiegespalten, weil ich habe ja eigentlich im Sommer schon gesagt, ich würde ihn nicht verkaufen. Ne?
Stimmt,
ich bin ja
als einer der wenigen.
Ich bin ja die ganze Zeit pro Silla, weil meiner Meinung nach ist das immer noch für das, was wir, wo wir sind, wie wir sind, ein Top-Stürmer. Und du wirst selbst für die 8 Millionen keinen adäquaten Ersatz bekommen, weil du die 8 Millionen nicht 1:1 investieren kannst. Und deshalb bin ich der Meinung, wenn du wirklich bis zu dem Zeitpunkt in der jetzigen Ausgangslage, wie du jetzt bist, zur Winterpause stehst, würde ich ihn nicht verkaufen. Natürlich ab 10 Millionen aufwärts, ja, alles darunter nicht.
Also gehst du quasi mit dem mit, was ich sage, das funktionierende System nicht auseinanderzureißen.
Richtig.
Ja, sehe ich genauso.
Weil dann läufst du nämlich Gefahr, dass dir da vorne wieder alles zusammenbricht. Ne? Und das ist ja genau das Thema. Dann kommt's wieder, dann verlierst du den Stürmer, bis der andere drin ist. Was passiert in der Zeit?
Ihr seht ja auch bei Gummis, das ist nicht so einfach. Du holst einen neuen und der funktioniert direkt. Also ist das ist beste Beispiel.
Ist halt kein
Beispiel.
Harry Kane, ne?
Ja.
Da, oder Peter Remmert.
Der hat übrigens getroffen in der zweiten.
Genau.
Ja.
Dann können wir kurz mal umschweifen.
Ja, genau. Lass uns mal aufs Gesamtbild umschweifen, weil das Kuriose ist ja gerade bei Schalke, es läuft ja eigentlich alles. Du hast die A-Jugend, die eine überragende Saison spielt.
Lass mich dich ganz kurz unterbrechen.
Ja.
Lass uns mal einen Punkt dran machen. Wir haben heute relativ viel drumherum geredet. Wir haben relativ wenig über Spiel geredet, aber ich glaube, es gab auch gar nicht so viel über Spiel zu reden, weil es ist einfach geil. Darmstadt hat nicht eine Torchance gehabt, wo du sagst, okay, war gefährlich. Die Abseitsfalle hat wieder super funktioniert. Schalke hat verdient 1-0 gewonnen, hätte sogar höher gewinnen müssen. Können wir, glaube ich, einen Strich drunter machen und sagen, der Prozess, wie er läuft, entwickelt sich weiter. Es macht unfassbar viel Spaß und wir genießen es gerade von oben auf alle runter zu gucken, oder?
Und ich habe einen Namen für die Podcast-Folge: Ohne Liedberg kann man mal verlieren.
Ja, aber Pascal hat recht. Ich sag mal, ab der 75. da wurde Darmstadt richtig gefährlich, aber war halt auch einfach
dem geschuldet. Was heißt denn richtig gefährlich?
Die haben schon mehr vom Spiel gehabt als wir. Also
ja, aber da brauchen wir jetzt nicht
keine zerkauen. Chancen.
Nein, nein, das stimmt.
Lass uns da hat einen Punkt machen. Pascal hat recht gehabt. Ne? Und die Podcast-Folge nennen wir: Ohne Liedberg kann man mal verlieren. Spielt der Dienstag?
Ja.
Nee, Mittwoch.
Mittwoch.
Ja, der war wohl kurzzeitig krankheitsbedingt ausgefallen. Und der Kofeld hatte Angst, dass, wenn der mitreist, noch den ein oder anderen Spieler ansteckt und dass dann noch mehr ausfallen. Übrigens kann man dazu auch noch sagen, Florian Kohfeldt hat bis dato gegen Schalke 04 in der Arena noch nicht ein einziges Spiel als Trainer verloren. Auch diese Serie ist gerissen.
Und dann kam Muslic.
Gut, aber jetzt muss ich, sorry fürs Unterbrechen, aber lass uns mal Gesamtbild Schalke 04.
Genau, also wir wollen ja, ne, Rem hat in der zweiten getroffen, aber ich glaube, wichtiger zu erwähnen ist so dieses Gesamte, was du hast. Ich, B-Jugend, alles drunter lassen wir jetzt erstmal aus. Ja. Wir gucken jetzt mal auf das, was dann, ne, Profibereich Wichtigkeit U19, hat. U19,
sowas, ja.
So, wir haben die A-Jugend, die gerade, glaube ich, Tabellenführer ist. Wir haben die U23, die letztes Jahr eigentlich abgestiegen wäre, wären dann nicht, glaube ich, zwei Mannschaften abgetreten als Tabellenführer mit starken Spielern im Kader, die der ersten Mannschaft tatsächlich sogar helfen könnten. Und wir haben die erste Mannschaft, haben wir ja gerade gesagt, ich habe ja schön gesungen, oder wir alle haben gesungen, als Tabellenführer. So, und jetzt überlegt mal, ich spinne das Ganze jetzt mal durch. So, die A-Jugend wird Meister, ne? Reicht ja selbst Westdeutscher Meister.
Ja, das ist ja jetzt alles ein bisschen anders.
Mit Staffeln,
ne?
Und sowas, aber ja.
Ja, andere Staffeln. Haben heute auch leider verloren gegen Bielefeld.
Stimmt.
Aber sind trotzdem gerissen. Noch mit 5 Punkten Vorsprung erst.
Lass die jetzt mal da oben bleiben. Du hast die U23, die auf einmal in die dritte Liga aufsteigt. Ja? Ich spinne das jetzt mal durch. Ja? Die meisten halten mich jetzt gleich für verrückt. Ich bestätige ja nicht, dass ich recht habe. Also, die U23 steigt auf. Dann bist du mit einer U23 in der dritten Liga.
Was wir noch nie hatten.
Und du gehst mit der ersten Mannschaft in die erste Liga hoch. Das wäre jetzt natürlich Nonplusultra-Szenario. Aber jetzt überleg dir mal, welche Kraft du auf einmal von heute auf morgen entwickelt. Weil du hast wieder einen Unterbau aus der A-Jugend, der massiv nachkommt.
Hatten auch jetzt einen Debütanten.
Genau.
Valentovic.
Mika Valentovic, genau.
So, du hast dann wieder die A-Jugend als massiven Unterbau. Du hast eine U23, die dann nicht mehr nach Regionalliga, sondern nach dritten Liga spielt, wo du andere Spieler mobilisieren kannst, die dann wieder, ne, als Nachwuchsspieler für die Profis gelten.
Absolut.
So, also es läuft da gerade einiges richtig und diese Entwicklung, die ist kein Zufall. Das kannst du nicht mehr sagen. Ich weiß noch, vor 2 Spieltagen haben alle gesagt, ey, Zufall, du gewinnst mit Glück und wenn die Entscheidung, hätte Fahrradkette. Aber das, was gerade da abgeht, ist kein Zufall mehr. Das ist eine Form von guter Arbeit, die da geleistet wird an mehreren Stellen.
Definitiv, und da muss man sagen, was Frank Baumann da gemacht hat, mit seiner Ruhe, die er da reingebracht hat, und Struktur, macht er einen unfassbar geilen Job.
Ja.
Du hörst von ihm nach außen hin nichts, das macht alles Miron Muslic in einer Form, in einer Art und Weise, die wirklich so stark ist. Und Frank Baumann macht das so gut, dieses ganze Konstrukt Sport gerade, Baumann, Mulder, Muslic, das ist echt ein richtig geiles Match. Jetzt muss ich aber sagen, und auch wieder ein bisschen auf die Bremse drücken, ich bin kein Fan davon, der sagt, ein Aufstieg kommt zu früh. Allerdings würde die U23 aufsteigen, glaube ich, würde das dem Verein verdammt wehtun. Weil du könntest dann, glaube ich, nicht mehr im Parkstadion spielen, weil das nicht die Drittliga-Gegebenheiten hat.
Ich glaube, dürfst du, weil du hast ja gesehen, hinter dem Tor haben die ja schon
überdachten
Bereich hingebaut. Du musst nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen erfüllen und die Gegebenheiten mit dem Grundstück, was Schalke hat, drumherum würde die Auflagen erfüllen.
Die dritte Liga ist eine Liga, die kostet unfassbar viel Geld. Vereine, die lange in der dritten Liga sind, das ist so eine Geldverbrennliga.
Ja, alleine das Reisen, ne?
Stell dir mal vor, du das kann da. Sich Schalke aktuell nicht leisten. Du kannst nicht so viel Geld ins PLZ stecken und gleichzeitig in die U23. Natürlich wäre das ein richtig geiler Anreiz für junge Spieler zu sehen, okay, wenn ich es nicht direkt zu den Profis schaffe, komme ich in die dritte Liga. Absolut, gar keine Frage. Das ist geil. Aber das kann sich Schalke aktuell leider Gottes nicht leisten. Es müssen ja definitiv Umbaumaßnahmen stattfinden, damit du es machen kannst. Klar hast du irgendwo Gegebenheiten, aber es muss trotzdem Geld reingesteckt werden. Du hast dann deutschlandweite Reisen. Du hast nicht mehr dieses Regionalliga West. Und Aufenthalte, da kommen ja dann auch noch Hotelaufenthalte und sowas alles dazu. Also dieser Aufwand und dieser Geldbetrag, der da dann gezahlt werden müsste, plus Gehälter und so weiter und so fort, das wird uns so dermaßen wehtun. Und das ist, glaube ich, auch in keinster Art und Weise unser Ziel, mit der zweiten Mannschaft aufzusteigen. Aber ich gebe dir recht, du bist letztes Jahr, wärst du wahrscheinlich abgestiegen ohne die Abmeldungen. Und jetzt stehst du auf einmal auf Platz 1. Aber da ist auch ein geiles Beispiel VfB Stuttgart. Als wir abgestiegen sind, hat Stuttgart Relegation gespielt mit 2 Punkten mehr als wir. Und ist ein Jahr später darauf vor Bayern München Vizemeister hinter Leverkusen geworden. Ne? Das ist manchmal so verrückt, wie das gehen kann. Letztes Jahr wäre die Saison 2 Spieltage weitergegangen, wären wir wahrscheinlich Relegation gewesen. Und jetzt stehst du ganz oben auf Platz 1. Das ist, Fußball ist manchmal so verrückt.
Aber jetzt die Frage an euch. Du hast dich ja schon indirekt gegen den Aufstieg der zweiten Mannschaft ja entschieden. Aber wenn ihr die Möglichkeit hättet, rein sportlich würden wir es schaffen, aufzusteigen in die dritte Liga. Würdet ihr dann sagen, ne, wir verzichten?
Ja, würde ich sagen.
Wie siehst du das, Kevin?
Ich wollte gerade eigentlich sagen, ja, willst du ja machen, nicht mehr antreten, aber klar, du kannst ja auch verzichten, natürlich. Hast ja recht, stimmt. Mit den Argumentationsgrundlagen
sind valide.
Von hey. Pascal zu 100%, weil ich glaube, dieses Aushängeschild dritte Liga versus Regionalliga bringt dir für eine zweite Mannschaft nicht den Ertrag oder nicht das Gewollte, als wenn du jetzt in der Regionalliga bleibst, ne? Die Kosten und all das ganze Geschilderte ist überwiegt dem der Vorteile, die du dadurch hättest, wenn du hochgehen würdest. Nichtsdestotrotz ist es geil, dass die da oben stehen, egal wo die landen werden.
100%, klar.
Du kannst trotzdem anders in Argumentation gehen, ne, für Spieler, weil, ne, ist wieder ein Aushängeschild und, ne.
Es ist ja auch was anderes, wenn du es schaffst, eine zweite Mannschaft so aufzubauen, dass du sagst, wir spielen jedes Jahr in der Regionalliga oben mit. Es ist ja was anderes zu sagen, wir spielen oben in der Regionalliga, als wir versuchen, die Klasse zu halten. Das alleine ja schon. Aber auch da muss man sagen, und da merkt man ja schon, dass es bei Schalke im Unterbau an vielen Ecken und Enden fehlt. Wenn man bedenkt, was wir jetzt gesehen haben und gehört haben, dass Schalke für den Jugendbereich quasi seit 2003 da nicht mehr viel gemacht hat. Ja. Anstatt das Jugendleistungszentrum irgendwie aufzubauen, stehen da jetzt Container und sowas alles. Du kannst Jugendspiele halt nicht immer nur locken mit, ey, guck mal, das ist die Arena und da kannst du vielleicht irgendwann mal spielen. Wenn du Nachwuchsleistungszentren hast wie in Leipzig oder so, wo halt richtig geile Dinger stehen, da musst du halt auch den jungen Spielern was bieten, weil da sitzen dann auch die Eltern und sagen, ey, ja, ist ein schönes Stadion hier, aber hast du Bock, dich in dem Container da umzuziehen? Wahrscheinlich noch mit Asbest oder keine Ahnung, verkalkte Duschköpfe oder so. Und auf der anderen Seite hast du dann hier 5-Sterne-Spa-Hotel mit Sauna und, weißt du, wie ich meine?
Ja, hast du vollkommen recht.
Das ist ja dieses Gesamtpaket und da muss irgendwo auch noch was kommen, dass das ein bisschen lukrativer ist, weil, ne, Norbert Elgert in aller Ehren und dieser Typ ist Gold wert, muss man einfach sagen, aber der kann halt auch nur das nehmen, was er bekommt und du kannst halt aus Scheiße kein Gold machen. Das ist halt einfach so. Und auch da wieder, die zweite Mannschaft muss gar nicht aufsteigen in die dritte Liga, um lukrativ für die Jugend zu sein, sondern es reicht ja schon wieder, wenn du selber in der ersten Liga spielst, weil jeder von den Jungs kommt ja mit der Ambition, Profispieler zu werden und nicht U23-Spieler zu werden. Und alleine da dann in der ersten zu spielen, ist schon wieder ein Anreiz mehr für junge Spieler zu sagen, ey, ich komme nach Schalke. Und wenn du jetzt das ganze Konstrukt siehst, junge Spieler kriegen wieder eine Chance, ein Eihan, ein Sanchez, ein Elfahusi, Becker, wie sie alle heißen, ein Remmert. Die Spieler kommen aktuell in ein Konstrukt, was funktioniert, in ein Gerüst. Und das macht dann auch wieder Spaß, glaube ich, als junger Spieler, da dann auch befreit aufzuspielen.
100%.
Genau, dann hast du wieder Werbung für junge Spieler. Ey, in Schalke kriegst du deine Ansatzzeiten und musst nicht wie ein Leroy Sané den Karren aus dem Dreck ziehen, wie ein Julian Draxler oder wie sie alle hießen, wo mit 18 schon gesagt wurde, ey, du musst jetzt hier, ne, die Fahne und gib ihn, geh voran. Das ist aktuell nicht so. Nein, du hast einen Kartic, einen Karius, Kurucay, Karaman, die halt alle, sag ich mal, die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen und die jungen Spieler sind einfach da und können frei spielen. Und wenn da mal einer einen Fehler macht, ja, guess what? Da schreit aber keiner rum. Und wenn dieses ganze Konstrukt jetzt auch mit den Fans wieder was so zusammengewachsen ist, das ist einfach so eine geile Werbung für jeden, der da ist.
Ja, da können wir jetzt auch einen Punkt hintermachen.
Tut mir leid.
Ich war gut, voller Euphorie. Also ich hätte dem nichts mehr aber hinzufügen können.
Ist ja auch die Wahrheit.
Ja, das sind aber über 30 Jahre Mitgliedschaft.
Aber ich glaube, um da nochmal anzuknüpfen, dass wir mal in die Infrastruktur wieder investieren. Ich glaube, da können wir lange drauf warten.
Ja, du hast halt diese 5%, die du mitschleppen musst, ne? Das ist halt leider Gottes so.
Was willst du denn investieren? Wir können nicht mal einen Spieler 1:1.
Ja, weil Pascal ja gesagt hatte, dass wir die Jugend, das Leistungszentrum
schon,
der Jugend.
Dann hast du schon vorher verschlafen.
Ja, ja, absolut.
Ey, dann klar. Hast du vor 15 Jahren verschlafen.
Ne? Absolut. Das stimmt.
Also da brauchst du jetzt nicht drüber reden.
Aber ne? Wie er schon gesagt hat, du kannst nicht nur mit Norbert Elgert werben, sondern du musst da auch ein bisschen andere Faktoren mit ins Spiel bringen.
Was meinst du, was du für ein Nachwuchsleistungszentrum für ein Bentaleb gekriegt hättest?
Boah, oder ein Rudi, Halleluja.
Oder für ein Embolo.
Oh Gott, ey, wir hätten da einen Tempel stehen, ne? 5 Sterne, wie du gesagt hast.
Tja, so ist das, Leute. Nee, also ich glaube, zusammenfassend können wir mit der aktuellen Situation alle mehr als zufrieden sein. Wir hoffen, der Hype, der Aufwärtstrend geht weiter.
Ja, absolut.
Von Darmstadt kam zu uns. Am Mittwoch sind wir in Darmstadt.
Genau, wir brauchen gar nicht ins nächste Ligaspiel gehen. Wir können jetzt zum Pokal rüberschwenken, weil
Böllenfalltor
am Mittwoch an.
Sag jetzt, was willst du jetzt dazu sagen?
Diesmal mit Liedberg.
Mit Liedberg. Ich bin wahrscheinlich im Stadion.
Danach aber was habe ich dir gesagt?
Danach gegen Karlsruhe auch. Zweimal.
Du bist einer der 2.500 Schalker, die erwartet werden, ne?
Bei ja. 13.000 Anfragen.
Siehst du? Ja, das ist auch schon wieder Schalke, ne?
Habe ich Glück gehabt.
Fährst du am Mittwoch nach Darmstadt und da haben sich 13.000 oder hätten 13.000 Bock drauf gehabt. Ich glaube sogar noch mehr, wenn es geht.
Das ist halt, ne, klar, ein Liedberg ist ein bombastisch guter Stürmer in der zweiten Liga. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber der wird auch gegen den Katic und den Kurucay nicht da rumlaufen und sagen, hey Leute, spielt mir den Ball zu. Der wird, glaube ich, kein schönes Spiel haben.
Und der war krank.
Und der war
gegen ja, aber
ich weiß nicht.
Flutlichtspiel, Böllenfalltor ist, glaube ich, auch so ein bisschen du, unangenehm.
Ich würde mich mal jetzt so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie diese Partie ausgehen wird. Also,
ja, aber du weißt schon, dass wir am Ende von dir einen Tipp wollen.
Ja, den sei auch gleich.
Ich aber sag nur, ich muss weiß auch sagen,
jetzt noch nicht, ja, wie die Partie ausgehen wird. Weil, also ich sag mal, Kofeld ist ja jetzt auch, gut, ich halt nicht so viel von dem, aber das ist ja meine persönliche
ja,
aber Meinung.
Du hast ja das Spiel auch gesehen, der hat schon klar unsere ja, Schwachpunkte so gesehen analysiert und auch attackiert. Das waren die Flügel mit den Bällen über die Kette. Ja. Und ich denke mal, das wird er wieder machen. Plus er hat dann noch ein Leadback vorne drin. Ich bin gespannt, wie Muslic darauf auch reagieren wird.
So, und das ist das Thema. Der Muslic wird genau auf das Spiel jetzt vom Wochenende reagieren. Ja, der wird gucken, dass er genau die Bälle unterbricht. Dann Kofeld wird versuchen, das Pressing so weit wie möglich vom eigenen Tor wegzuhalten. Deshalb, ich sage, also ich habe absolut keine Ahnung, wie das Spiel ausgehen wird. Was ich sagen würde, ist, ich glaube, das wird eine zähe Kiste. Nicht in Form vom Spielverlauf und ich glaube, wird ein ordentlich spannendes Spiel, aber das wird lange unentschieden bleiben.
Um darauf nochmal kurz zu sprechen zu kommen, was du sagtest, ja, Darmstadt hat gesehen, dass man unsere hohe Kette mit langen diagonalen Bällen ausspielen kann über die Flügel. Was aber auch zur Wahrheit gehört, die haben es oft gemacht, die sind auch oft über die Flügel gekommen, die sind aber nicht einmal gefährlich dadurch geworden. Ne? Das gehört auch zur Wahrheit.
Ja, richtig.
Also inwieweit er jetzt, sag ich mal, unsere in Anführungsstrichen Schwächen ausgespielt hat, ist halt auch fraglich, weil ne, da ist jetzt nichts Zählbares bei rumgekommen. Ich gehe damit, dass das Spiel ja C wird im Sinne von, es wird, glaube ich, intensiv. Ich glaube, es wird eine richtige Schlacht, weil es geht da ja halt auch, ne, do or die. Entweder du kommst eine Runde weiter, du bist raus. Das ist nicht, ich habe jetzt ein Unentschieden oder ich habe verloren und nächste Woche geht's weiter, sondern do or die. Komm weiter oder flieg raus. Vor allem für uns wichtig, weil es halt wieder Geld ist, was für uns wichtig ist. Und es wäre halt auch mal schön, wieder ein Pokalspiel zu Hause zu haben, muss man halt auch einfach mal so sagen. Ich denke, das Spiel wird sehr, sehr, sehr intensiv, sehr kämpferisch, sehr zweikampflastig, weil beide Mannschaften wollen unbedingt und beide Mannschaften haben gesehen, wo der andere irgendwo vielleicht ein bisschen angreifbar ist. Wir mit schnellem Spiel vorne bei den, sag ich mal, behäbigeren Abwehrkanten. Darmstadt wird es wahrscheinlich wieder versuchen über Diagonalbälle. Am Ende des Tages hoffe ich nicht, dass das irgend so ein 120-Minuten-Ding wird wie gegen Lok Leipzig. Ich würde mich freuen, wenn es nach 90 Minuten für uns zu Ende geht. Und ich bleibe auch dabei, wenn Katic und Kurucay einfach einen ganz normalen Tag haben, wird Darmstadt kein Tor schießen. Dann liegt es einfach nur an uns, ob wir ein Tor schießen oder ins Elfmeterschießen gehen.
By the way, ich will auch nicht, dass das 120 Minuten geht, weil muss ich 3 Stunden nach Hause fahren.
Die 3 Stunden muss man nach Hause fahren, wenn es ja, nur nach 90 geht.
Und nicht nach 120 plus 11er. Ich glaube auch. Also ich bin eigentlich ein Freund so von so Back-to-Back-Spielen. Ne? Also ist, weiß ich nicht, dann hast du einen Gegner, ne? Weißt du, was auf dich zukommt und. Ich glaube, das wäre aber deutlich besser gewesen, wenn du die richtig vom Hof geschossen hättest. Weil dann hätte ich, dann wäre ich eher zur Tendenz und hätte gesagt, okay, das Spiel wirst du wieder gewinnen. Weil, ne, so viele Schwächen, die du dann in dem Spiel hattest, kannst du nicht ausmerzen. Ich glaube echt durch dieses 1-0 und, ne, ich glaube, wird eine zähe Kiste. Da bleibe ich bei.
Ich hätte lieber getauscht. Also, dass wir in der Liga in Darmstadt gespielt hätten und im Pokal zu Hause. Ich glaube, das wäre auch wesentlich angenehmer
gewesen. Wie lange haben wir im Pokal jetzt wirklich mal nicht zu Hause gespielt?
Dadurch, dass wir jedes Mal in der zweiten Runde irgendwo rausgeflogen sind, glaube ich, die letzten
5 Jahre.
4, 5 Jahre.
Ja, speziell immer gegen Amateurvereine, dass er immer dat, die haben immer das Heimrecht.
Wir sind wirklich lange nicht, ne?
Letztes Mal war Augsburg, war auch auswärts.
Letztes Jahr Augsburg 3-0 verloren. Davor, das Jahr haben wir, glaube ich, beim Drittligisten 1860 verloren.
Stimmt.
Boah, mit Mulder. Und wie heißt der?
Mulders.
Alter.
So ein Arschloch. Also, sorry, aber.
Der Dreckschwein sich da oder Schalke,
ja,
der
ja, hat geklebt.
Der ist ja auch so ein Kasper, ey. Rot-Weiß-Essen. Rot-Weiß-Essen nimmt doch keiner ernst. Das ist genau dasselbe, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, Fan von Barfuß Bethlehem oder so und klebt mir Schalke ab. Rot-Weiß-Essen ist so irrelevant.
Du hast doch da mal eine Statistik gehabt, dass es mehr Schalke-Mitglieder in Essen gibt, als Essen selber hat.
War das so?
Ja.
Dann hat der Quatscher an der Saisoneröffnung
Stimmt.
gesagt.
Da.
Ich suche die nochmal raus und die posten wir nachher auf Instagram. Dann machen wir. Da, also mal wirklich. Hey, also, dann Enrico, dein Einsatz. Was sollen wir noch über das Spiel sagen? Das ist das gleiche Spiel wie am Wochenende. Also, Enrico, dein Einsatz.
Was tippst du?
Ich sag 2-0. Ich bleib bei dem Tipp, den ich in der Liga hatte. Ich sag 2-0. Also für Schalke 0-2. Katic und Kurucay werden den Liedberg ein bisschen die Kniescheiben wegtreten. Dann wird er keinen Bock mehr haben. Dann machst du ein 1-0. Darmstadt macht auf. Und dann machst du ein 2-0 mit dem Umschalten.
Ich hoffe auf ein 0-1 nach Verlängerung für uns.
Ich glaube 1-1. Reguläre Spielzeit plus Verlängerung und dann Elfmeterschießen.
Ziehen wir das, Delloris?
Ja, klar. Also da, ja, tippt jetzt nicht gegen Schalke. Also, wie gesagt, 1-1. Bis ins Elfmeterschießen und dann geben wir mal das Ding.
Wagen wir auch einen Blick aufs Wochenende?
Ich glaube, da brauchen wir jetzt noch gar nicht machen.
Ja, aber da haben wir Kevins Analyse nicht mit bei.
Ja, ich fahre nach Karlsruhe. Ich freue mich da drauf.
Du bist ja am Mittwoch nicht dabei bei unserer nächsten Folge.
Ja, aber ihr macht das schon.
Ja, dann schalten wir dich dazu vom
Handy aus. Ja, der kann uns ja sagen, genau. was seine Prognose ist und dann lesen wir das vor.
Soll ich dir mal meine Prognose sagen? 6.30 Uhr ICE. Mit einer Kiste Bier, das ist meine Prognose.
Wie? Du trinkst wieder?
Immer, weißt du doch. Nee, also ich glaube, muss man jetzt auch mal das Pokalspiel abwarten. Gut, Karlsruhe, gegen wen spielen die denn im Pokal, weiß man das?
Spielen die überhaupt?
Da hast du mich jetzt.
Ha, guck mal, Pascal.
Dum, 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 dum.
Selbst wenn wir das jetzt wissen.
In Gladbach am Dienstag.
Bei unseren Freunden.
Die stehen auch richtig gut in der Liga.
Ja. Die stehen so, wie wir eigentlich immer stehen.
Ich wollte gerade sagen, da können wir ein Lied von singen.
Genau, also unabhängig davon, eigentlich wäre das jetzt egal gewesen, gegen wen die spielen, aber die spielen auch noch im Pokal. Also von daher, ich habe jetzt erst gedacht, die haben Pause und die haben jetzt auch am Wochenende 3-0 gewonnen, KSC. Aber ja, wir werden, ich denke mal, ihr guckt euch dann nach dem Pokal an, ne, wer wie da performt hat und dann, denke ich, kommt die Analyse für KSC dann in der Sonderfolge, denke ich, am besten.
Eine Frage hätte ich noch an euch. Wir haben ja in der vorherigen Pokalrunde den Torwart rotiert. Hekerin hat gespielt für Karius. Glaubst du, Loris spielt?
Muslic hat ja schon bei dem Spiel gesagt, das hat Hekerin sich verdient gehabt, wegen guten Leistungen im Training etc. pp. Aber er hat auch gesagt, es gibt nicht dieses Pokaltorwart und Wechselgedöns. Und Schalke will weiterkommen. Sondern du spielst jetzt nicht gegen, ne, Lok Leipzig, Barfuß Bethlehem oder Buxtehude. Du spielst halt gegen Darmstadt. Und das ist eine gute Mannschaft in der zweiten Liga. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwas rotiert wird, sondern
allgemein Schalke
wird. Nein, ich glaube nicht, dass allgemein irgendwas rotiert wird. Du wirst vielleicht ein Porat für ein Gantenbein drin haben. Du wirst vielleicht.
Also Gomis haben wir ja auch nicht.
Den
auch
Bachmann nicht raus haben. Und dafür, oder vielleicht wird der Porat für einen Bachmann kommen.
Oder ein Remmert
wieder, der jetzt gespielt hat. Aber ich glaube nicht, dass du großartig rotieren wirst, weil Schalke wird mit der bestmöglichen Mannschaft spielen, die zur Verfügung steht. Weil der Pokal halt doch auch wichtig ist, weil er finanziell für Schalke sehr lukrativ ist.
Ja, super. Gut. Habt ihr sonst noch was?
Nee, also mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein.
Dann war's das. Jetzt habe ich meinen Einsatz, oder?
Genau.
Wir würden uns über ein Follow auf diversen Social-Media-Kanälen freuen. Facebook, Instagram. Schaut auf unserer Webseite vorbei. Hört den Podcast bei Apple Music, Spotify. Ist das jetzt eigentlich Werbung? Ich glaube nicht, nur Werbung in eigenem Sinne.
Gibt auch andere Hörspielplattformen.
Ich
kann mal sagen, wenn das einer macht.
Genau. Also hört und seht uns, wo immer ihr nur könnt. Glück auf.
Glück auf.
Ciao mit V und Glück auf.